11 Windräder, jedes davon 1,5 mal so hoch wie der Kölner Dom. Direkt gegenüber von Goldhausen, einem Dorf, das seit 10 Jahren zuschaut, wie aus einem Plan Realität wird. Am 7. Mai dieses Jahres hat das Regierungspräsidium in Kassel die Genehmigung erteilt. Der Windpark Welches Lied bei Korbach kommt. Baubeginn 2027. Wir schauen heute mal ganz genau hin. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde, dem Podcast der Bayerischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 55 vom 16. Juni 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es um eine Frage, die sich die Menschen in Goldhausen seit Jahren stellen und die ich mir nach den Gesprächen mit denen auch stelle. Warum reden eigentlich so wenige mit uns? Heute erzähle ich euch, was passiert, wer die Beteiligten sind und was die Menschen vor Ort wirklich bewegt. In Folge 56, die in der Woche erscheint, schaue ich dann auf die Antworten, die ich von Alteric, dem Regierungspräsidium und dem Landkreis bekommen habe. Und außerdem gibt es noch eine gute Nachricht und die kommt diesmal aus Eppe. Los geht's. Okay, fangen wir mit den Fakten an. Was wurde überhaupt genehmigt? Das Vorranggebiet heißt KB 38 und das liegt im Dreieck zwischen Alleringhausen, Rehna und Goldhausen auf dem Höhenzug, den viele hier als Welches Lied kennen. Vorhabenträgerin ist die Alteric Deutschland GmbH aus Aurich in Ostfriesland und das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Alois Wobben Stiftung und der EWE AG, einer der größten Onshore-Windparkentwickler Zentraleuropas. Genehmigt wurden 11 Windenergieanlagen des Typs Vestas V162. Jede Anlage ist 169 Meter hoch bis zur Nabenhitte, der Punkt, an dem der Rotor sitzt. Der Rotor selbst hat 162 Meter Durchmesser, macht eine Gesamthöhe von 250 Metern. Zum Vergleich, der Kölner Dom ist 157 Meter hoch. Die geplanten Anlagen sind also fast 1,5 mal so hoch. Zusammen leisten sie zudem 68,2 Megawatt. Den Genehmigungsantrag hat Alteric im März 2025 beim Regierungspräsidium Kassel eingereicht. Das zuständige Dezernat 33.1, das ist das für Emissions- und Strahlenschutz, hat den Antrag geprüft, Stellungnahmen eingeholt, Gutachten bewertet. Am 7. Mai 26 wurde der Bescheid dann erteilt, am 11. Mai im Staatsanzeiger veröffentlicht. Wie geht's weiter? Alteric plant, ab dem ersten Quartal 2027 Zuwegungen und Kappeltrassen zu bauen. Die schrittweise Inbetriebnahme der Windkraftanlagen ist für Ende 28, Anfang 29 vorgesehen. Das ist der Zeitplan und der hat sich gegenüber dem ursprünglichen Plänen bereits schon mehrfach verschoben. Was das Regierungspräsidium betont, es ist als sogenannte Bündelungsbehörde nicht nur für die emissionsschutzrechtliche Genehmigung zuständig, sondern auch für Regionalplanung und Naturschutz. Zwei Bereiche, die bei diesem Projekt eine zentrale Rolle gespielt haben. Der Bescheid enthält laut RP Kassel diverse Nebenbestimmungen. Was genau drin steht, wissen wir noch nicht. Wir schauen jetzt mal auf die einzelnen Aspekte und die Ängste. Wer in Goldhausen wohnt, der weiß, was Hanglage bedeutet. Das Dorf liegt hoch, der Georg-Victor-Turm, das Wahrzeichen hier oben, überragt die umliegende Landschaft. Und wer von Goldhausen aus in Richtung Alleringhausen schaut, blickt direkt auf den Höhenzug, auf dem das Welches Lied liegt. Die Entfernung bis zur Bundesstraße unten im Tal, ich habe es mal nachgemessen, beträgt etwa 1 Kilometer. Dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch, weitere 400 bis 800 Meter bis zum Windvorranggebiet. Goldhausen und das Welches Lied liegen auf vergleichbarer Höhe mit dem Tal dazwischen. Das ist Topografie und sie ist für die Menschen dort ziemlich entscheidend. Denn das bedeutet, die geplanten Windräder werden von Goldhausen aber nicht irgendwo am Horizont stehen, sie werden gegenüberstehen, 250 Meter hoch, auf Augenhöhe, in direkter Sichtachse. Tagsüber als rotierende Riesen, abends mit dem roten Blinken der Befeuerungslichter, auch wenn die seit 2020 nur noch aktiviert werden, wenn sich Flugzeuge nähern. Und bei bestimmten Sonnenwinkeln mit Schlagschatten, da über das Dorf läuft. Ich war dort. Ich habe mit den Menschen gesprochen, die dort ein Haus haben, die ihr Leben lang in Goldhausen gelebt haben, deren Kinder dort aufwachsen. Was ich gehört habe, sind keine ideologischen Parolen. Es sind konkrete Sorgen von konkreten Menschen. Und die möchte ich dir heute mal vorstellen. Die erste Sorge, die ich in Goldhausen gehört habe, was passiert mit meinem Haus? Verliert es an Wert, wenn dort drüben 11 250 Meter Türme stehen? Das ist keine Angstmacherei, das ist eine legitime wirtschaftliche Frage. Und die Wissenschaft hat darauf keine eindeutige Antwort. Das Leibniz-Institut RWI aus Essen hat in der Studie belegt, Windenergieanlagen in einem Abstand von 1 Kilometer senken den Wert ländlicher Einfamilienhäuser im Schnitt um gut 7%. Der Effekt nimmt mit der Entfernung ab. Ab etwa 8 bis 9 Kilometern ist er nicht mehr messbar. Goldhausen liegt rund 1,5 bis 2 Kilometer vom geplanten Windpark entfernt. Luftlinie mit direkter Sichtachse. Das ist genau der Bereich, für den das RWE den stärksten Effekt nachweist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, kommt in einer eigenen Studie zu einem anderen Ergebnis und sieht keine signifikante Wertminderung. 2 renommierte Institute, 2 Ergebnisse. Und was ich noch sagen muss, die RWI-Studie, die basiert auf Daten aus den Jahren 2007 bis 2015. Damals waren Windräder deutlich kleiner als die heute geplanten 250 Meter Anlagen. Ob und wie stark der Effekt bei modernen Großanlagen in Hangsichtlage ist, das ist wissenschaftlich noch nicht abschließend untersucht. Die Sorge der Goldtausender ist aber berechtigt. Eine klare Antwort hat im Moment niemand. Weiteres Thema, das in Goldhausen immer wieder kam: Was passiert mit dem Wald? Der Windpark Welches Lied liegt nicht auf Feldern oder Äckern, er liegt im Wald. Und genau das ist vielen Menschen dort ein Dorn im Auge. Die Kritik ist berechtigt und sie wird auch von seriösen Naturschutzverbänden geteilt. Temporäre Rodungen für Windkraftanlagen brauchen nach wissenschaftlichen Schätzungen 40 bis 60 Jahre zur Wiederherstellung. Das ist länger als die Betriebsdauer einer Windkraftanlage. Die Betonfundamente bleiben nach dem Rückbau tief im Boden. Schwere Baumaschinen verdichten den Waldboden dauerhaft. Das ist kein Windveto-Argument, rein, das sind anerkannte ökologische Fakten. Das Gegenargument der Befürworter: Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor. Alterec hat bei der Informationsveranstaltung in Lengefeld im Oktober 25 angekündigt, als Ausgleich klimaresistenten Wald in Korbach anzupflanzen. Wie viel Fläche das konkret ist, wo genau, wann, das habe ich angefragt und wir werden die Antworten nachliefern. Eine Frage, die ich in Goldhausen gehört habe und die mich persönlich am meisten beschäftigt: Was passiert, wenn der Betreiber pleite geht? Wer zahlt den Rückbau? Wann? Und ist das überhaupt gesichert? Interessante Frage. Diese Frage hat einen echt realen Hintergrund. In Hessen gilt, für jede Windkraftanlage muss der Betreiber eine Sicherheitsleistung hinterlegen. 1.000 Euro pro Meter Nabenhöhe. Bei den geplanten Anlagen mit 169 Meter Nabenhöhe sind das 169.000 Euro pro Anlage, zusammen rund 1,86 Millionen Euro für alle 11. Das klingt erstmal nach viel, es könnte aber zu wenig sein, denn Fachleute schätzen die realen Rückbaukosten einer modernen Großanlage auf rund 80 Euro pro Kilowatt installierter Leistung. Bei 6,2 Megawatt pro Anlage wären das 500.000 Euro pro Anlage, fast dreimal so viel wie die hessische Sicherheitsleistung. Das ist kein lokales Einzelproblem. Der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Jahresbericht 24 festgestellt, die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsleistungen entsprechen in den meisten geprüften Fällen nicht den tatsächlichen Rückbaukosten. Und in Insolvenzfällen, die es bereits auch gibt, sind Kommunen und Grundstückseigentümer am Ende haftbar geblieben. Ich habe beim Landkreis mal nachgefragt und bei Alterec. Die Antwort bekommst du in der nächsten Folge. In Goldhausen gibt es eine Grillhütte an der Straße Richtung Bundesstraße. Im Sommer, hat mir einer der Anwohner erzählt, kann man dort oben in den Häusern jedes Wort verstehen, wenn unten am Grill gelacht wird. So gut trägt der Schall in dieser Hanglage. Die Frage, die sich daraus ergibt: Wie wird das mit den 11 Windrädern? Dazu gibt es eine klare gesetzliche Regelung. Erstmal, ITA Lärm setzt verbindliche Grenzwerte, die durch Gutachten nachgewiesen werden müssen. Für Schlagschatten gilt maximal 30 Stunden im Jahr und 30 Minuten am Tag. Abschaltautomatiken sorgen dafür, dass diese Grenzen eingehalten werden. Und die roten Befolgungslichter, habe ich schon gesagt, blinken seit 2020 nicht mehr permanent, sondern nur noch, wenn Flugzeuge mit aktivierten Transpondern nahe kommen. Nachts bleibt es also in aller Regel dunkel. Das klingt beruhigend, grundsätzlich ja. Ich habe beim RP nachgefragt und eine konkrete Frage gestellt: Wurden bei den Schall- und Schattenwurfgutachten auch Gemeinschaftsflächen in Goldhausen berücksichtigt oder nur einzelne Wohngebäude? Goldhausens Hangsicht ist ein Sonderfall. Ob er vollständig in den Gutachten abgebildet ist, das erfahren wir nächste Woche. Und dann gibt es da noch ein Detail, das auch zum Vorschein kam, weil es die Widersprüche dieser Geschichte irgendwie auf den Punkt bringt. Im Sommer 2025 wurden an der Landesstraße zwischen Lengefeld und dem Abzweig nach Goldhausen 14 Amphibienschutzanlagen eingebaut. Krötentunnel aus Beton, direkt unter der neu ausgebauten Fahrbahn. Der Grund: Direkt daneben liegt der Goldhäuser Teich, ein bedeutendes Laichgewässer für Kröten. Damit die Tiere sicher zwischen Teich und Wald wechseln können, ohne auf der Straße überfahren zu werden, hat das Land Hessen 400.000 Euro investiert. Zu 100% aus dem Amphibienschutzprogramm finanziert. Die Frage, die mir ein Goldhäuser gestellt hat und die ich auch verständlich finde, wenn der Staat 400.000 Euro ausgibt, damit Kröten sicher über die Straße kommen, was passiert dann mit diesen Kröten und ihrem Teich, wenn wenige 100 Meter weiter oben ein Windpark gebaut wird? Wurden Amphibienpopulationen und Krötentunnel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung des Windparks überhaupt berücksichtigt? Die Antwort gibt's nächste Woche. Noch ein Argument, das ich gehört habe. Die Windräder setzen Kunststoffabrieb frei und verpesten Wald und Flächen in der Umgebung. Dazu gibt es eine klare wissenschaftliche Einordnung. Der jährliche Abrieb pro Anlage beträgt laut Landesumweltamt Sachsen-Anhalt durchschnittlich rund 2,7 Kilogramm. Deutschland setzt insgesamt 330 Tonnen Mikroplastik im Jahr frei. Der Anteil aller Windkraftanlagen liegt bei 0,02%. Das ist ein vernachlässigbarer Wert. Dieses Argument ist nicht belegt. Anders sieht es beim Thema Recycling aus. Und da haben die Goldhäusler einen Punkt, den man ernst nehmen muss. Echtes Recycling von Rotorblättern, also die Rückgewinnung der Materialien, gibt es in großem Maßstab in Deutschland bisher nicht. Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, das hat das erst im Januar 2026 bestätigt. Der Präsident des Entsorgungswirtschaftsverbandes, BDE, brachte es auf den Punkt. Deutschland stellt seit Jahrzehnten Windanlagen auf, die nicht vernünftig wiederverwertbar sind. Derzeit werden Rotorblätter meist zerkleinert und in Zementhöfen verbrannt. Das nennt sich Co-Processing und ist weit entfernt von dem, was man sich unter Recycling so vorstellt. Okay, wer die Sorgen der Goldhäusner kennt, versteht auch, warum viele von ihnen bei Windveto gelandet sind. Windveto Waldeck-Frankenberg ist ein Bündnis windkraftkritischer Bürgerinitiativen, das 2017 gegründet wurde. Es versteht sich als parteipolitisch unabhängig, bestreitet den Klimawandel ausdrücklich nicht, lehnt aber den weiteren Ausbau der Windenergie in der Region ab. Zentrale Figur, Dr. Stefan Kauler, Allgemeinmediziner aus Lichtenfels, Vorstandsmitglied von Vernunftkraft Hessen, einem bundesweiten Dachverband windkraftkritischer Initiativen. Die Goldhausener Ortsgruppe von Windveto hat nach der Genehmigung des Windparks einen Flyer verteilt und ruft dazu auf, die Klage gegen das Projekt finanziell zu unterstützen. In diesem Flyer finden sich Argumente, die ich mir genau angeschaut habe. Einige davon stimmen, andere nicht. Das möchte ich euch jetzt kurz durchgeben, weil ich denke, dass man das auseinanderhalten muss. Was stimmt? Die Zahlen zur Abregelung sind korrekt. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 10 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Windkraft und Photovoltaik abgeregelt, also produziert, aber nicht ins Netz eingespeist, weil die Leitungskapazität fehlt. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch aller hessischen Haushalte zusammen. Das ist ein reales Problem. Die Ursache liegt aber nicht in zu viel Windkraft, sondern im fehlenden Nord-Süd-Übertragungsnetz. Und die Kosten des Netzengpassmanagements sind 2024 wieder um 17% gesunken. Der Trend geht also nicht automatisch nach oben. Was nicht stimmt oder zumindest stark vereinfacht ist, der Flyer zitiert Lichtenau als Negativbeispiel. Eine Stadt mit 200 Windrädern auf dem Stadtgebiet, hochverschuldet, zeitweise unter der Kommunalaufsicht. Die Botschaft, Windkraft nützt Kommunen nichts. Und das ist eine Faktenverdrehung. Lichtenau erzielte 2023 und 2024 jeweils einen Haushaltsüberschuss dank Windkraftgewerbesteuer. Alle Fraktionen im Stadtrat befürworten den weiteren Ausbau. Die Schulden erklären sich durch strukturelle Kommunalfinanzierungsprobleme, nicht durch Windkraft. Was ich sagen muss, die im Flyer zitierte Studie zu Gesundheitsschäden durch Infraschall, der Lärm unterhalb der Hörschwelle, den Windräder erzeugen, der stammt aus einem Umfeld, das wissenschaftlich nicht unabhängig ist. Der wissenschaftliche Konsens ist eindeutig, Gesundheitsschäden durch Windrad-Infraschall sind nicht belegt. Das sagen das Umweltbundesamt, australische Schlafforschung und eine ganze Reihe von sogenannten Review-Studien. Was ich damit sagen will, Windveto gibt den Goldhäusern eine Stimme und eine Plattform. Und einige ihrer Argumente sind berechtigt, aber nicht alle. Und wer Windveto folgt, sollte wissen, in welchem Netzwerk diese Initiative steht. Und dass nicht jedes Argument einer seriösen Quellenprüfung standhält. Und jetzt komme ich noch zu einem Aspekt hinter dieser eigentlichen Geschichte. Die Pläne für das Welsche Lied sind in den betroffenen Ortschaften seit gut 10 Jahren ein Thema. 10 Jahre. In dieser Zeit hat es jetzt eine Infoveranstaltung gegeben. Im Oktober 25 in Lengefeld, von Alteric organisiert. Davor bei der Veranstaltung demonstrierte Windveto. Ich frage mich, wäre das nötig gewesen, wenn 10 Jahre früher oder 5 Jahre früher oder auch nur 3 Jahre früher jemand mal nach Goldhausen gefahren wäre und ernsthaft zugehört hätte? wenn das Regierungspräsidium erklärt hätte, was in der Umweltverträglichkeitsprüfung steht, wenn Alteriq die Frage der Bergbausicherheiten proaktiv beantwortet hätte. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind keine Ideologen, sie sind keine Klimaleugner. Es sind Menschen, die dort ein Haus haben, die ihr Leben lang in Goldhausen gelebt haben, die sich Sorgen um ihr Eigentum machen, um ihre Lebensqualität, um die Natur, die sie kennen. Diese Sorgen sind 10 Jahre lang irgendwie zu wenig ernst genommen worden. Und das Ventil, das sie gefunden haben, heißt Windveto. Es ist ein Vorwurf gegen die Art, wie mit Menschen umgegangen wird, die von großen Entscheidungen betroffen sind. Kommunikation ist kein nettes Extra, sie ist die Voraussetzung dafür, dass Akzeptanz entsteht. Und genau deshalb habe ich Fragen gestellt an das Regierungspräsidium Kassel, an Alteriq, an den Landkreis. Was wird gerodet? Wie hoch sind die Rückbausicherheiten wirklich? Wurden die Kröten berücksichtigt? Wurden die Goldhausener in den Gutachten richtig erfasst? Die Antworten auf diese Fragen bekommt ihr in Folge 56 in einer Woche. Ich fasse nochmal zusammen. Das Regierungspräsidium Kassel hat am 7. Mai 26 den Windpark Welsche Lied bei Korbach genehmigt. 11 Anlagen, 250 Meter hoch, Baubeginn 2027. Die Menschen in Goldhausen haben Sorgen um ihre Immobilien, um den Wald, um Rückbaugarantien, um Kröten, die 10 Jahre lang keiner gefragt hat. Und ein Bündnis namens Windveto gibt diesen Sorgen eine Stimme. Mit manchen richtigen, aber auch manchen falschen Argumenten. Was mich beschäftigt, sind nicht die Windräder an sich, sondern die fehlende Kommunikation. Die 10 Jahre, in denen niemand nach Goldhausen gefahren ist. Die Goldhausener haben eingeladen. Uns hat niemand ernsthaft zugehört. Das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte. Immerhin, vor Ort, die Stadt Korbach, war da, hat sich alles angehört. Sie kann sich aber auch einen schmalen Schuh machen, denn sie kann nichts entscheiden. Wenn ihr Meinung, Ergänzung oder eine eigene Erfahrung habt, ich freue mich über die Nachricht. Per WhatsApp an 0170 73 72 170 oder per E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Abonniert die Lokalrunde auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube und empfehlt sie weiter, wenn euch die Folge etwas gegeben hat. Folge 56 kommt in einer Woche mit den Antworten oder auch dem Schweigen. Bevor wir rausgehen aus der Folge, ein kurzer Moment für dich, liebe Podcast-Hörer. Ich habe einen Brief bekommen, der mich sehr gefreut hat, von Beate. Beate schreibt uns regelmäßig, denkt mit, macht Vorschläge. Diesmal ein langer, wunderbarer Brief voller Ideen. Geschichte, Plattdeutsch, NS-Aufarbeitung, Sagen und Mythen. Und sie schreibt, die Thematik sei sehr abwechslungsreich, jedes Mal bis in die Tiefe gründlichst recherchiert und gut verständlich vorgetragen. Beate, danke. Sag auch du mir deine Meinung an 0170 73 72 170 per WhatsApp oder per E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Die kommt diesmal vom Samstagabend kurz nach 18 Uhr. Ein Landwirt stellt Rauchentwicklung in seinem Rundballenlager fest, direkt daneben der Stall. Mehr als 100 Rundballen in der Miete, die Abdeckfolie bereits an mehreren Stellen durchgebrannt. Der Mann setzt den Notruf ab. Was dann passiert, ist, finde ich, ein Lehrbuchbeispiel für das, was das Ehrenamt im Waldecker Land leistet. Die Feuerwehren aus Eppe, Goldhausen, der Kernstadt Korbach, Nordenbeck und Lelbach rücken aus. Insgesamt rund 70 Einsatzkräfte. Sie bauen eine Riegelstellung zu den Nachbarmieten auf, sichern den Stall, organisieren die Wasserversorgung und dann Ballen für Ballen aus der brennenden Miete herausfahren, Glutnester löschen, Folie entfernen. Nach 2 Stunden ist der Einsatz beendet und die Brandursache ist Selbstentzündung. Das Heu hatte beim Einbringen noch zu viel Restfeuchte und chemische und biologische Prozesse haben dann den Rest erledigt. Das Stallgebäude ist unversehrt. Schlimmeres wurde verhindert. Deswegen an die Einsatzkräfte aus Eppe, Goldhausen, Korbach, Nordenbeck und Lelbach. Danke, ihr macht das ehrenamtlich in eurer Freizeit und ihr seid da, wenn es drauf ankommt. Das ist die gute Nachricht. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Gib mir gerne Feedback. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Bayerischen Landeszeitung erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht möchtest, sag's bitte dabei. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.